Ihr hört Schnurre und Maus, den Podcast mit
Isa und Madeline.
Hallo Maus.
Guten Tag, Schnurre-Cat. Ja, wir hatten gerade einen sehr witzigen Start in diesen Podcast, in diese Folge, denn ich hatte schon mein Setup vorbereitet und habe auf die Schnurre gewartet und dann habe ich ganz gemütlich vor mich hingelebt und viel zu spät gesehen, dass die Schnurre da ist und ja, mich also nicht beobachten, aber belauschen konnte wie ein kleines Zootier.
Ganz genau, das war sehr köstlich. Ich habe mich sehr amüsiert, wie du da deine Insta-Story aufgenommen hast.
Wie peinlich.
Dein Handy fallen lassen hast.
Weil ich mich so erschreckt habe. Ich habe hinter mich geguckt und dachte, das ist das Profilbild. Und dann habe ich das Handy von mir geschmissen und ja. So, jetzt hier Business-Modus. Aber Schnurre, ich habe gerade in meiner Story davon berichtet, dass ich irgendwie so eine Verdrahtung in meinem Kopf habe, dass ich nichts tun kann. Weißt du noch, dass wir in der letzten Folge darüber gesprochen haben, als du an Silvester auf der Couch eingeschlafen bist und ich hier also wie so ein Hauself rumgelaufen bin? Ich glaube, das beschreibt uns sehr gut.
Ja. Du bist das sammelnde Eichhörnchen und ich, wer bin ich?
Nicht.
Nicht, genau. Ja.
Gab's denn nicht mal, da Schnurre, da gab's doch mal so eine Geschichte mit so einer Heuschrecke, ne? Die nicht für den Winter gesammelt hat und dann musste sie hungern und frieren?
Ich kenne die Geschichte nicht, aber...
Das driftet jetzt hier total... Total ab. Ich wollte dich nicht als Heuschrecke bezeichnen.
Nein, so schlank und grazil bin ich nicht. Und wenn, dann wäre ich eine Heuschrecke mit 8 Flügeln. Haben die überhaupt
nicht
Flügel?
Mehr? Schnurre. Aber du weißt doch, dass die Hummel auch nicht weiß, dass sie nicht fliegen kann und sie tut's trotzdem.
Echt?
Ja, man sagt doch, da gibt es doch so einen süßen Pinterest-Spruch, die Hummel weiß auch nicht, dass sie eigentlich biologisch gesehen gar nicht fliegen können könnte, aber sie weiß es nicht und macht es einfach.
Ah, wegen der Schwerkraft?
Ich glaube, wegen dem Verhältnis Flügel zu Körper. Wegen des Verhältnisses? Was ist jetzt hier korrekt?
Keine Ahnung, aber ja, dann bin ich die Hummel.
Ich wollte dich auch nicht als Hummel bezeichnen, es tut mir
leid. Was?
Irgendwie fangen wir jetzt hier an, uns Tiernamen zu geben.
Bambi, Flipper, Fury. Nein. Wie geht es dir sonst so gut gelaunt?
Ja, also ich bin jetzt gut gelaunt, weil ich zu Hause bin und ich sitze ganz nah an meinem beleuchteten Weihnachtsbaum, ich spreche mit dir, ich werde mir jetzt gleich ein schönes Glühweinchen einschenken und das macht mir gute Laune, aber ich bin auch wirklich froh, wenn jetzt so arbeitstechnisch das Jahr beendet ist.
Ja, es ist, wird Zeit, wird wirklich Zeit, dass das Jahr zu Ende geht.
Es war ja irgendwie, weißt du, man startet ja immer so optimistisch in so ein neues Jahr und hat ganz viel vor. Ich meine jetzt nicht so eine Vorsatzliste, aber man geht ja immer davon aus, dieses Jahr ist voller Möglichkeiten. So wie ich das ja immer über einen Montag sage, die Woche ist voller Möglichkeiten. Und dann wird man so richtig in den Schleudergang gepackt.
Das trifft auf 2025 sehr gut zu. Bei uns ist das Jahr ja mit einem Wasserschaden gestartet.
Echt? Das war schon Anfang des Jahres, Schnurre?
Ja, das war am Anfang des Jahres.
Ich erinnere mich noch sehr gut daran, erstens, wie lange das gedauert hat, bis eure Handwerker kamen. Und dann, rekapitulier du doch nochmal bitte den Rest.
Ach, es war so furchtbar. Es hat wirklich durch die Decke geregnet. Also das waren nicht nur Tropfen, das war wie ein Regenschauer, der durch die Lichter, also wir haben so Spotlights an der Decke, durchgeregnet ist. Und ich unseren Nachbarn, also die über uns wohnen in deiner alten Wohnung, vermittelt habe, dass sie doch bitte all ihre Wasserhähne und alles zudrehen sollen, aufgrund der sprachlichen Hindernisse, verging ja noch mal eine halbe Stunde. Ja. Also es war echt schwierig.
Das ist wirklich eine absolute Katastrophe. Und dann hattet ihr doch auch noch diese Trocknungsgeräte bei euch. Und war nicht auch noch dieses Jahr bei euch diese laute Baustelle direkt gegenüber?
Ja, wir hatten volles Programm dieses Jahr. Da war wirklich alles dabei. Am meisten Chaos. Ich bin sehr froh, wenn das Jahr zu Ende ist.
Ja, das glaube ich dir. Also gerade wenn irgendwie im eigenen Zuhause was nicht funktioniert und dann hast du auch noch in deinem Gebäude Nachbarn, die ja auch mit dir an einem Strang ziehen müssen. Also das macht einen ja wahnsinnig.
Und das tun sie leider bedauerlicherweise nicht.
Oh ja. Sag mal, Schnurre, in dem Zusammenhang, würdest du dich als Kontrollfreak bezeichnen?
Oh, das ist eine gute Frage. Ja, in bestimmten Bereichen auf jeden Fall. Da bin ich ein Kontrollfreak. Und ich habe auch oft Angst vor so Kontrollverlust.
Okay, dann nenn mal ein Beispiel.
Kontrollverlust zum Beispiel, wenn ich bei jemandem mit Auto fahre, bei dem ich noch nie mitgefahren bin. Da kann ich ja nicht kontrollieren, wann das Auto anhält. Also klar, ich kann der Person neben mir sagen, jetzt halt mal an. Im Zug ist auch ein gutes Beispiel. Da hätte ich auch gern die Kontrolle über die Bremse häufig. Geht leider nicht. Ja, ein Kontrollverlust halt so, keine Ahnung, Dinge, die man nicht beeinflussen kann, wenn die dann da sind. Mir fällt jetzt gerade kein Beispiel ein. Aber ich muss jetzt zum Beispiel nicht immer über alles die Kontrolle haben. Über meine Kinder, das hört sich doof an. Aber ich weiß halt gerne immer Bescheid, wo sie sind und mit wem sie sind. Aber das geht wahrscheinlich jeder Mutter so.
Das denke ich auch, auf jeden Fall. Aber ich kann das ja über mich zum Beispiel, steif und fest behaupten, dass ich ein Kontrollfreak bin. Und das ist ja auch jetzt so viele Jahre eingeschleift, dass mir das ganz schwer fällt, das mal abzustellen, weißt du?
Also wenn du der Maßstab eines Kontrollfreaks bist, dann bin ich keiner. In keiner Ebene. Was jetzt nicht unbedingt schlecht ist. Also wahrscheinlich ist es am belastendsten für die Person selbst.
Ich würde das überhaupt nicht belasten. Das gibt mir im Gegenteil ein großes Gefühl von Sicherheit und dass ich den Rahmen meines Lebens abstecke, in jederlei Hinsicht. Wir hatten heute das Thema auf der Arbeit. Ich habe ja dieses Jahr eine kleine Geburtstagsparty gemacht und erst hinterher mit einigen Freunden darüber gesprochen und Kollegen, die auch da waren, dass, ja, wie soll ich es sagen, ich es schön finde, wenn jeder seine Verdauung zu Hause managt.
Ah, ja, das kenne ich. Deswegen mache ich das auch immer zu Hause, weil ich deine Bedürfnisse in dieser Hinsicht kenne.
Also ich sag mal so, wir hatten das Thema, ich will auch jetzt gar nicht das zu sehr vertiefen, aber wir hatten eben das Thema, dass es zwei Lager gibt. Die einen sagen, ich mache das immer und da, wo es gerade nötig ist und damit habe ich nichts an der Kappe und genauso kann das auch jeder bei mir machen. Und da muss ich sagen, so bin ich wirklich überhaupt nicht. Ich weiß auch nicht, ob es jetzt daran liegt, dass ich schon so lange eigentlich ja immer alleine gewohnt habe oder ob ich so geschlüpft bin, das weiß ich natürlich nicht, aber das war jetzt so ein Beispiel, warum ich da jetzt heute drauf kam und dass betrifft ja eigentlich so alle Bereiche und für mich ist so das Gefühl von Machtlosigkeit und Kontrollverlust, also Dinge, die ich jetzt nicht in der Hand habe, wie zum Beispiel, natürlich kann mal jemand eine Notdurft haben, dann kann ich natürlich nicht zu meinen Freunden sagen, fahr nach Hause oder geh da um die Ecke ins Café. Natürlich, ne? Das ist jetzt, sage ich mal, Notfall. Aber es wäre für mich jetzt nicht normal, wenn ich jetzt irgendwo abends eingeladen bin, dass es für mich normal wäre, so wie man halt mal Pipi machen muss. Halt, weißt du? Also.
Ja, aber wie hast du das denn gemacht, als das Haus bei dir voll war? Da gab es ja mehrere Situationen. Einmal das Kamerateam vom perfekten Dinner, dann die Geburtstagsparty. Hast du zu denen gesagt, geh nach unten? Also ich meine, mir musst du es ja nicht sagen, ich flitze schnell um die Ecke nach Hause. Aber hast du gesagt, geht bitte unten auf die Toilette oder?
Also beim Kamerateam, da war ich tatsächlich so im Brass und so gestresst, weil das so aufregend war, dass ich darüber gar nicht nachgedacht habe. Ich glaube aber auch tatsächlich, dass für keinen von uns während des Drehtags Zeit gewesen wäre für ein gemütliches, also ja, gemütlichen Aufenthalt auf der Toilette, weil der Tontechniker war die ganze Zeit busy, die Redakteurin, der Kameramann. Also da gab es jetzt keine Pausen und abends, wenn man gefilmt wird, dann ist das ganze Team steht praktisch hinter der Kamera und beobachtet dich. Da habe ich mich eigentlich recht sicher gefühlt, aber ich muss auch sagen, ich habe halt wirklich vor lauter Stress an dem Tag gar nicht dran gedacht. Und an meinem Geburtstag habe ich auch nicht dran gedacht, weil, das Thema hatten wir ja letztes Mal angeschnitten, ich halt ganz oft denke, dass Menschen die Welt aus meiner Perspektive, wenn nicht vielleicht sehen, dann aber doch verstehen. Weißt du, ich hätte niemals darüber nachgedacht, dass man sowas vorher besprechen muss. Und jedes Mal, wenn wir jetzt darüber sprechen auf der Arbeit, weil die fanden die Party total witzig und möchten das unbedingt wiederholen, dann lachen wir schon, weil ich dann sage, ich werde so jemand finden mit so einer Holzspantoilette. Hast du das schon mal ausprobiert? Da gibt es so eine Art Dixi-Klo, aber da ist dann keine Chemieflüssigkeit unten, sondern Holzspäne.
Ich glaube, das sind auch diese Campingtoiletten, oder? Oder die in den Tiny-Häusern stehen.
Glaubst du wirklich, dass ich Erfahrung im Camping habe, wo Nein. man das Bad mit anderen Leuten teilt?
Oh je. Nein, ich glaube, damit hast du keine Erfahrung.
Also weißt du, ich stelle es mir echt total schön und romantisch vor, ne? Wirklich. Aber der Punkt mit dem Badezimmer, der ist für mich... Also, da muss alles vorbereitet sein. Ich brauche meine Feuchttücher, meinen Sagrotan, meine Hygiene, meine Ruhe, mein Raumspray, weißt du das? Wenn es schon sein muss, und das, wenn ich jetzt könnte, das würde ich am Menschsein auch tatsächlich abstellen. Aber wenn es sein muss, mit viel Vorbereitung.
Also 7-Tage-Festival wäre nichts für dich.
Um Himmels Willen. Ich wäre die allererste, die, wenn sie in ihr Zelt kriecht, sich beschwert, dass die Nachbarn immer noch Musik anhaben.
Hey, Medi, in dir wohnt eine 80-jährige alte Oma.
Stell die Mülltonnen rein, die sind doch schon heute Morgen geleert worden.
Ja.
Ja, ich bin ein Kontrollfreak und ich, weißt du, ich habe auch gestern gedacht, als ich hier auf der Couch lag und eigentlich einen Film gucken wollte und dann drei Stunden wieder in der Küche stand, um drei verschiedene Gerichte zu kochen, die ich ja gar nicht alle heute essen kann, da habe ich auch gedacht, Madeline, du hast echt ein Problem. Bleib doch einfach mal sitzen. Ich kann das nicht.
Nee, das ist das innere Eichhörnchen. Du bist ein Senioren-Eichhörnchen.
Das graue Eichhörnchen.
Genau.
Aber weißt du, ich glaube auch, dass es viel daran liegt, dass in meiner Kindheit wurde mir ja immer ein schlechtes Gewissen gemacht, wenn ich gespielt habe und meine Mutter nicht. Also ganz oft kam mein Stiefvater rein, wenn meine Schwester und ich gemütlich Barbie gespielt haben und hat uns, ja, ausgeschimpft, dass unsere Mutter in der Küche steht und kocht und wir jetzt hier spielen. Und ich glaube schon, also kann sein, dass ich jetzt zur Hälfte auch als graues Eichhörnchen geschlüpft bin, als Baby. Aber ich glaube schon, dass sowas halt auch prägend ist und das ist auch für mich ein Grund, warum ich zum Beispiel Nikolai niemals ein schlechtes Gewissen machen würde, dass er spielt und ich jetzt das Essen koche, weißt du?
Ja, das würde mir auch so gehen. Aber denkst du, dass deine Mutter genauso ein Kontrollfreak ist wie du?
Überhaupt nicht. Also die zwei, meine Mutter und mein Stiefvater, die sind sehr künstlerisch chaotisch, sagen wir es jetzt mal nett formuliert. Und es gab, seit ich denken kann, einen Aufräumtag, einen im Monat, für Madeline, damit ich mich im Haus auch mal wohlfühle. Also die haben mit Ordnung und Zeitplänen nichts an der Kappe. Und wir sind ja jedes Wochenende in meiner Kindheit, jede Ferien, in unser Haus in Frankreich gefahren. In unser Haus nach Frankreich gefahren. Und da wurde ich immer Reisefeldwebel genannt. Auch schon als kleines Kind, weil ich gesagt habe, ich habe morgen Schule. Ne? Wir sind freitags nach der Schule dahin, 6 Stunden, sonntags 6 Stunden zurück. Und ich habe als Einzige auf die Uhr geguckt und gesagt, ich habe morgen Schule. Es ist jetzt schon so und so viel Uhr. Wann fahren wir?
Wie alt warst du da?
Ganz klein. Ich war 5, als wir dieses Haus oder die dieses Haus gekauft haben. Und dann, bis ich 15 war, mussten wir ja immer mit. Also diese ganze Zeit lang.
Oh Gott, das ist echt schrecklich.
Es erklärt vielleicht zumindest ein paar Dinge und auch meine Reisephobie und warum ich niemals in irgendeine Mutter-Kind-Kur fahren würde, weil ich wirklich durch diese entwurzelte Zeit, also es gibt bestimmt Kinder, die das toll finden, aber ich bin halt ein kleiner Homie und für mich war das nicht toll.
Wobei, dadurch hast du natürlich auch sehr gut Französisch sprechen gelernt. Also es hat ja auch seine Vorteile gehabt.
Ah, oh, Schnurre, das war sehr optimistisch und süß. Danke.
Ja, man muss ja auch das Positive sehen. Ich weiß noch, ich kann mich noch daran erinnern, an eine Situation hier bei mir im Garten, wo du mit deiner Mutter telefoniert hast und mit ihr Französisch gesprochen hast und ich mir so gedacht habe, wow, was für eine coole Sprache. Und meine Freundin spricht sie. Ja, das fand ich echt schön.
Ah, das ist nett von dir. Ja, ich kann es auch immer noch hören und bestimmt auch, es ist wie ein rostiges Fahrrad, dass man auch ins Sprechen wieder reinkommt. Wobei ich sagen muss, dass ich jetzt Spanisch lieber höre.
Vom Klang der Sprache her oder?
Ja, ich mag das einfach und dadurch, dass beide Sprachen ja viel Ähnlichkeit haben, kann ich zumindest auch einiges verstehen auf Spanisch. Also ich finde, das klingt schon toll und ich höre es wirklich sehr gerne.
Wie geht das ja mit Chinesisch so?
Wirklich?
Ja.
Das finde ich aber interessant, Schnurre. Was denkst du, woher das kommt?
Ich mag den Klang irgendwie. Ich weiß es auch nicht. Gefällt mir.
Man kann ja manchmal nicht so erklären, ne, warum man so bestimmte Dinge sich mit denen so zu Hause fühlt. Und da möchte ich jetzt mal sagen, also wir glauben ja beide daran, ne, an die Wiedergeburt, richtig?
Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube daran.
Vielleicht hast du ja mal irgendwas mit dieser Kultur, mit diesem unglaublich, ja, reichen, weißt du, kulturell reichen Land zu tun gehabt.
Wer weiß, vielleicht, könnte sein. Ich möchte auf jeden Fall gerne mal hinfahren. Ich möchte gerne mal über die chinesische Mauer laufen.
Gibt es noch andere Indizien, Schnurre, dass du mal vielleicht Chinesin warst oder irgendwas damit zu tun hattest?
Ich mag die asiatische Küche. Definitiv. Ich esse sehr gern, ja. Chinesisch zu essen, aber sonst, nö, Würde ich jetzt nicht sagen.
Okay. Hast du denn irgendeine Epoche, zu der du dich hingezogen fühlst?
Eine zeitliche Epoche?
Ja.
Nee, fällt mir jetzt keine ein. Du?
Ja, auf jeden Fall glaube ich, dass ich in den 60ern mal gelebt habe. Weil ich diese, alles, was damit zu tun hat, so 50er, 60er, das ist für mich so faszinierend und wunderschön. Ich meine, es war auch gar keine einfache Zeit, aber wenn ich die Möbel sehe, die Kleidung, die Tapeten, die Farben, die Lieder, also ich fühle mich da so aufgehoben und zu Hause.
Die Musik war tatsächlich sehr toll. Ja, Janis Joplin, Neil Diamond, Neil Young, Simon und Garfunkel. Ja,
ja,
wobei die eher in die 70er reingehen. Aber ja, doch, die Musik war wirklich schön.
Ja, weißt du, ich weiß auch nicht, das ist sowas, da fühle ich mich wirklich ganz doll hingezogen, während ich zum Beispiel, wenn ich an den Barock denke, da war ja auch viel mit mangelnder Hygiene und so, da kommen wir wieder dazu. Da hoffe ich, dass ich da nie gelebt habe.
Ich stelle mich, der würde in Petticoat sehr gut stehen. Mehr als eine Schlaghose.
Ja, ich habe ja auch als junges Mädchen immer gedacht, dass ich so eine Persil-Hausfrau werde, die also abends im Türrahmen lehnt mit einem Martini in der Hand und das Essen steht auf dem Tisch und die Kinderchen sind schon im Bett, weißt du? Das war für mich immer eine ganz, ganz schöne Vorstellung.
Warum?
Ich weiß nicht, woran liegt es? Also ich bin ja auch irgendwie in einem Patchwork aufgewachsen. Sehr entwurzelt aufgewachsen, habe meinen Vater sehr selten gesehen in meinem Leben eigentlich. Vielleicht war das für mich so eine, weißt du, so eine tröstliche Vorstellung, dass ich später mal dieses typisch amerikanische Vorstadtleben führe, so ganz idyllisch und ja, friedlich, weißt du?
Ja. Ich bin sehr froh, dass du das nicht geworden bist.
Also ich muss sagen, jetzt an dem Punkt wäre ich schon bereit dafür, weil ich habe mich ja jetzt 22 Jahre, seit ich 15 bin, angestrengt und bin meistens alleine zurechtgekommen oder musste allein zurechtkommen. Und ich bin jetzt langsam einfach ein bisschen müde, weil ich eben auch das Gefühl habe, es ist nicht so, dass mich das, also klar, ich bin jetzt an einem recht stabilen Punkt, aber ich habe jetzt gerade irgendwie so das Gefühl, keine, weißt du, wenn ich abends im Bett liege, dann gibt es jetzt gerade nicht so eine Perspektive auf dieser Autobahn, auf der ich gerade fahre, wo ich mich drauf freue, wo ich sage, wenn ich dann mal auf dieser Karrierestufe bin oder wenn ich dieses Projekt abgeschlossen habe. Ich weiß nicht, fühle mich gerade da, was das angeht, etwas perspektivlos und ich hätte jetzt gerade nichts dagegen, mal so ein halbes Jahr einfach nur zu kochen und die Pilates-Mama zu sein.
Die Pilates-Mama, auch schön. Ja, da fehlt halt der richtige Mann noch zu, ne? Der müsste dann schon einziehen.
Ja, das würde bestimmt vieles ändern. Und ich meine, klar, vielleicht manifestiert man das ja auch, wenn man sich das sein Leben lang vorstellt, dass es dann irgendwann einfach passiert und dann guckt man zurück und denkt sich, ich hätte mir nie ausmalen können, dass es auf diese Art zustande gekommen ist, weißt du?
Was ich interessant finde, es ist ja so ein altes Frauenbild, was diese 50er-Jahre-Frau, die im Türrahmen steht mit dem Martini in der Hand und das Essen ist fertig und die Kinder schlafen schon und der Mann kommt nach Hause, was die da so vorstrebt. Also das kann ich mir für mich gar nicht vorstellen. So, ich würde gerne in einem alten VW-Bus die Welt bereisen. Und das wollte ich auch schon immer. Das werde ich in meinem Lebensabend hoffentlich auch irgendwann mal machen. Ja.
Ja, hoffentlich schon viel früher, Schnurre. Das wünsche ich dir natürlich.
So, das Bild die Freiheit zu genießen, überall hinzugehen. Die Kontrolle zu haben, überall hinzugehen.
Ja, so eigenmächtig zu sein, weißt du? Ich glaube, so Selbstermächtigung ist für dich ja in der letzten Zeit ein großes Thema stimmt. geworden, oder?
Das ist so das Bild, was ich so in Zukunft hätte. Ja.
Ja, das finde ich ganz toll. Also wenn du das Fahren üben möchtest, denn du hast ja noch keinen Führerschein, dann suchen wir uns mal einen schönen Supermarktparkplatz bei Nacht.
Wald ist zu gefährlich, weil zu viele Bäume. Dann lieber ein Parkplatz. Ja. Aber der Führerschein ist ja auch aktuell so teuer. Da muss ich erst mal sparen.
Das stimmt, das ist auf jeden Fall... Ja, es ist auf jeden Fall deutlich teurer als jetzt damals, als ich meinen Führerschein gemacht habe. Aber zum Beispiel, ich bin ja in der Eifel aufgewachsen und ohne eigenes Auto bist du da ja nirgendwo hingekommen, außer natürlich, du fährst dreimal so lange mit dem Linienbus, oh, wenn ja. er denn kommt.
Wenn du hier in so einem kleinen Dorf wohnst, ist das ja genauso.
Ja, ja. Wie bist du denn aufgewachsen, Schnurre? War das für dich in deiner Teenagerzeit gar nicht so ein Thema, einen Führerschein
zu
machen?
Doch, ich habe den noch angefangen. Ich habe auch die theoretische Prüfung bestanden. Doch, dann ging es an die Praxis. Und ja, ich war besser theoretisch als praktisch. So viel besser, dass ich in der Praxis einen Autounfall mit dem Fahrschulauto gebaut habe. Und dann noch einen. Und dann...
Und Schnurre, das hast du mir noch gesagt, nie erzählt.
Also Fräulein Pünktchen Pünktchen, Fräulein Schnurre, es wäre besser für Sie und für den Straßenverkehr, wenn Sie wirklich niemals, niemals in Ihrem Leben den Führerschein machen. Ja.
Was? Schnurre, ich bin wirklich komplett überrascht jetzt gerade. Also ich habe diese Geschichte noch nie von dir gehört. Wieso das denn? Das ist total süß. Ich stelle mir gerade so eine kleine Katze vor, so meinen Oscar am Steuer und der kommt mit den Pfötchen eben einfach nicht an die passenden Pedale. So war es doch bestimmt,
bin
oder?
Ich bin an die richtigen Pedalen gekommen. Oh mein Gott.
Noch jetzt mal wirklich, was
ich
ist denn passiert?
Ich bin halt sehr verträumt, ne? Also nicht so kontrolliert in gewissen Lebenslagen. Und wenn dann halt ein bunter Schmetterling vorbeigeflogen ist, dann habe ich halt lieber dem hinterher geguckt als auf den Straßenverkehr. Heute ist es natürlich anders, aber damals...
Ehrlich?
...war das sehr, ja, prägnant, dass ich die Konzentration einfach verloren habe, wenn ich irgendwas anderes Schönes gesehen habe.
Ach, das ist ja eigentlich so richtiger Stoff für einen Disney-Film, ne? Ist das süß, Schnurre. Ja, und dann hast du wirklich auch auf den Rat des Fahrlehrers gehört und hast das Projekt ad acta gelegt.
Ja, ich habe mich sehr, sehr geschämt und habe mich dann auch nicht mehr getraut, dahin zu gehen. Also ich habe mich auch nicht abgemeldet, ne? Ich bin einfach nicht mehr hingegangen.
Schnurre! Ja, das ist ja auch so ein Thema, ne? Mit dem, war das das erste Mal, dass du einfach jemanden geghostet hast? Hat es da angefangen, Schnurre?
Ja. Ja, doch. Das war der erste Mann, der mich enttäuscht hat. Nein, stimmt nicht. Stimmt nicht. Aber ja, um die Zeit rum fing das an, dass ich Konflikten lieber aus dem Weg gegangen bin und mein Köpfchen in den Sand gesteckt habe.
Aber das ist doch auch interessant. Warum hat das bei dir angefangen? Weil du hast ja in der letzten Folge erzählt, dass du es sogar gerne mal so ein Kämpfchen mit einem Narzissten auf dich nimmst. Aber du hast ja auch oft das Verhalten gehabt, dass du Leute lieber ghostest, als ein klärendes Abschlussgespräch zu führen.
Genau, bei Leuten, die mir was bedeuten oder die mir wichtig waren, habe ich Angst davor, die zu verletzen und dann ghoste ich die lieber. Da möchte ich nicht die Kampfkatze rauslassen. Aber bei Leuten, die mir so nichts bedeuten, da kann ich das.
Okay, aber zum Beispiel jetzt mit dieser Freundin, von der du letztens erzählt hast, mit der du dann doch ein klärendes Gespräch geführt hast. Hat sich das nicht für euch beide besser angefühlt, doch über die Dinge mal zu sprechen?
Ja, schon. Also sie hat zumindest den Eindruck auf mich gemacht, mir ging es danach besser, ihr zu sagen, warum ich sie geghostet habe.
Ich bin da auch sehr stolz auf dich. Also ich finde das wirklich ganz klasse, dass du dir dein Herz gefasst und gesagt hast, wir setzen uns zusammen und sprechen darüber. Denkst du, weil du ja mit deiner Mutter auch, ich sag mal, Dinge ausdiskutieren musstest natürlich, wenn man sich mal nicht einig war, man lebt ja nun mal unter einem Dach. Glaubst du, dass das auch dazu geführt hat, dass du das eben in der Außenwelt umso weniger tun wolltest?
Ja, was heißt musste? Meine Mutter ist halt eine Persönlichkeit, die nur ihre eigene Meinung respektiert und sieht oder gesehen hat. Mittlerweile hat sie sich ja auch verändert. Aber damals, ich habe natürlich versucht, mich mit ihr zu messen, gerade in der Pubertät, wie man das so schön sagt. Aber da gab es halt nie einen Punkt, wo sie mal gesagt hätte, ja, du hast recht. Sie hatte halt immer recht.
Ja, verstehe ich. Und vielleicht hast du ja auch dadurch dann gedacht, dass es generell mit Leuten halt keinen Sinn macht zu diskutieren, weißt du?
Das kann sein, aber mittlerweile diskutiere ich auch gern.
Ja, mich, weißt du, mich fasziniert ja einfach immer das Warum. Also es interessiert mich einfach, ja, an solchen Themen, wie ist das entstanden, ne? Und wie gehen die Leute dann in ihrem Leben damit um? Ich bin halt bei sowas, also liebe ich ja die Tiefenforschung, weißt du?
Ja, man sagt ja auch, dass man sich alle 7 Jahre ein bisschen verändert, ne? In der Persönlichkeit und in den Werten oder was auch immer. Und ich habe mich definitiv, was einige Ansichten angeht, verändert. Ich ghoste immer noch Leute. Aber ja, es ist tatsächlich so, ich verletze nicht gerne Leute, die mir irgendwie am Herzen liegen. Und dann gehe ich sogar aus deren Leben.
Verstehe ich. Ich meine, es kommt ja sicher auch ein bisschen auf das Gegenüber an. Aber ich bin da schon immer für Klärung und Ausdiskutieren.
Ja.
Also.
Ich hatte auch mal eine Freundin, mit der habe ich 1 Jahr lang nicht gesprochen in der Schulzeit. Und wir saßen nebeneinander, wir waren beste Freundinnen, ganz, ganz lange und hatten uns dann wegen irgendwas gestritten, ich weiß es gar nicht mehr. Und in der Schule schob sie mir dann als Entschuldigung, ich war damals TXZ-Fan und E17 Bands aus den 90ern. Und dann schob sie mir dann ja so Poster von den Stillschweigen drüber als Versöhnungsangebot. Und einen Tag später habe ich ihr dann Bilder von Ace of Base rüber geschickt. Und dann, ja, waren wir wieder Freundinnen. Das Ghosting hat aufgehört, obwohl wir nebeneinander saßen.
Wortlos. Ja. Wortlos geht mein Plan los.
Ja. Aber ich denke tatsächlich, dass solche Konflikt Lösungsmethoden schon in der Kindheit und Jugend geprägt werden. Das merke ich ja auch an meinen Kindern, wie die mit Konflikten umgehen und diese lösen.
Das ist ja auch zurzeit ein schwieriges Thema, gerade auch mit den Computerspielen, die die Kinder heutzutage spielen. Wo ich es ganz schwierig finde, zum Beispiel Nikolai, ein Gerangel ist in der Schule, dann grundsätzlich zu sagen, halte ich aus allem raus. Weißt du, ich finde es schon gut, wenn er für sich und auch für seine Freunde einsteht und eben nicht wegguckt. Nur das bringt halt mit sich, dass er natürlich schnell, auch jetzt an der neuen Schule, nach keinem halben Jahr, konnotiert wird als, ich sag mal, kleiner Raufbold. Weil es ist eine sehr, sehr große Schule und ich glaube schon, dass wenn die Kinder sich da nicht behaupten untereinander, dass man da ganz schnell untergeht und das ist super schwierig, da den Mittelweg zu finden, wie du deinem Kind halt auch empfiehlst, damit umzugehen.
Ja, das stimmt. Vor allen Dingen ist es ja mittlerweile auch so, und das finde ich auch faszinierend, dass nicht nur Jungs sich so grob an der Schule schlagen, sondern auch mittlerweile Mädchen. Und dass Mädchen auch auf Jungs losgehen. Und früher wurde uns noch beigebracht, Jungs dürfen Mädchen nicht hauen. Aber was machst du, wenn so eine kleine Dame da auf dich zugerannt kommt als Junge und die schlägt dir mit der Faust mitten eine ins Gesicht oder tritt dir gegen das Schienbein. Sich da nicht zur Wehr zu setzen, zumindest verbal, also ich sage ja immer erstmal reden, ne? Aber wenn das dann auch nicht geht und die geht immer wieder auf dich los, dann musst du die ja irgendwie körperlich von dir fernhalten.
Absolut, finde ich auch ganz, ganz schwierig. Und da hatten wir auch mal so ein Thema in der Elterngruppe und da habe ich direkt der Lehrerin gesagt, also sowas sollte man dann mit Lehrer klären, weil wir Eltern sind halt alle nicht dabei in der Schule. Und wenn man anfängt, in so einer Elterngruppe dann darüber zu diskutieren, Land ist doch sowieso immer dabei, dass jeder vom eigenen Kind die Schuld immer, weißt du, weiterspielen will wie so einen schwarzen Peter. Was bringst du denn deinen Jungs dazu, zu dem Thema bei? Wie gehen die damit um oder was sagst du denen, wie die damit umgehen sollen?
Also mein älterer Sohn ist ja verbal sehr wortgewandt und zum Teil auch sehr provokant. Dem gebe ich auch auf den Weg, dass er vorsichtig sein muss, dass die Leute dann halt auch irgendwann mal körperlich aggressiv gegen ihn werden können, weil er ja, wie gesagt, da sehr bewandt ist und auch oft aneckt bei anderen. Da sage ich immer vorsichtig, pass auf, wie weit du gehst. Und bei meinem Jüngeren sage ich halt, nicht zuerst zuschlagen. Wenn du angegriffen wirst, darfst du dich verteidigen.
Okay, und ist das schon mal passiert, dass dein älterer Sohn damit dann eine Rauferei heraufbeschworen hat?
Ich vermute schon. Und dann ist ja mein jüngerer Sohn derjenige, der die Kämpfe dann für ihn auskämpft, bedauerlicherweise. Oder nein, bedauerlicherweise finde ich jetzt auch das falsche Wort. Ich bin ja froh, dass die so zueinander stehen. Aber dadurch gerät halt mein jüngerer Sohn in den Fokus und steht dadurch halt so ein bisschen bei manchen Leuten als Schläger da. Obwohl er immer nur seinen Bruder verteidigt.
Mhm. Also ich glaube schon, dass Nikolai auch so ein kleines stures Böckchen ist und auch sehr gerne Grenzen testet. Das tut er ja schon, seit er denken kann. Aber genau das, was du sagst, hat er halt auch, ne, für andere einzustehen oder auch einfach sich zu behaupten. Und ich finde das auch eigentlich gut bis zu einem gewissen Grad.
Ja, ich auch. Früher war das ja zum Beispiel so, dass wenn auch jemand am Boden liegt, ne, dann wurde nicht nachgetreten. Das ist ja mittlerweile auf den Schulhöfen auch nicht mehr so. Die liegen am Boden und dann kommt da noch eine Gruppe und tritt noch nach. Also wo ich mir dann so sage, so warum? Das ist doch jetzt, der Kampf ist doch eigentlich, wenn jemand am Boden liegt, zu Ende. Warum muss denn dann noch nachtreten? Und warum kommt dann noch der Kumpel von der Ingelore oder vom Klaus?
Hans-Dieter.
Hans-Dieter, genau. Und muss dann auch nochmal zutreten, weil letzte Woche, keine Ahnung, ist aus Versehen beim Vorbeigehen das Brot an seinem Ärmel gelandet oder so.
Ganz schwierig. Ich glaube, dass es halt auch viel mit dem Internet zu tun hat. Das klingt zwar jetzt wieder so, früher war alles besser, aber durch diese ganzen Videos und jetzt auch noch KI, das Filmangebot, was es heute für Kinder gibt, guck mal, wir haben damals, keine Ahnung, Glücksbärchis und das A-Team geguckt. Und da hat niemand Schwächere verprügelt, weißt du? Also das ist ja auch durchs Fortnite-Spielen und was es da alles für Spiele gibt. Also die sehen ja Dinge auf dem Bildschirm und ich glaube, dass die dann manchmal denken, dass das im echten Leben auch so ist. So wie Nikola ja zum Beispiel denkt, vom FIFA-Spielen wird man der nächste Ronaldo im echten Leben, ne?
Das wäre schön. Wenn das so einfach wäre.
Ja, aber das ist auch wieder so ein Thema, ne? Also ja, ganz, ganz schwierig. Ich sag mal, manchmal wünschte ich mir, unsere drei wären auf einer Schule. Ich weiß nur nicht, ob ich das den anderen wünsche. Unsere drei Companeros.
Wobei ich auch nicht immer nur den Computerspielen die Schuld an der Situation, jetzt sag mir mal, auf der Schulhofsituation geben würde. Natürlich kriegen die da viele Dinge mit, die wir jetzt vielleicht früher nicht mitbekommen haben, weil wir halt Tetris gespielt haben und nicht Fortnite. Aber das Gute daran ist, die sehen zum Beispiel auch, wie schlecht oder was passiert, wenn man Waffen benutzt. Mein jüngerer Sohn hat zum Beispiel gesagt, als ich ihn gefragt habe, möchtest du denn auch mit einer Waffe anderen Menschen töten? Kam wie aus der Pistole geschossen? Nein, auf gar keinen Fall. Ich möchte auch kein Soldat werden. So, also ich denke, das liegt halt auch mit dem, wie man mit seinem Kind auch über solche Sachen redet. Wie man mit denen umgeht.
Da muss man aber auch sagen, dass deine Kinder da zugänglicher sind als mein Fuchs. und ihr da ja oft, also recht ja offene Gespräche führt. Und da ist Nikolai ja doch mehr so der Dinge mit sich ausmacht und dem das dann entweder einfällt, wenn er dich zum Beispiel mal sieht, oder abends dann um 8:30, wenn eigentlich schon das Licht aus ist, ne?
Ja, weil ich halt selber auch Spiele spiele, ne? Das ist wahrscheinlich.
Ja, das stimmt.
Mit mir der Umgang dann doch einfacher. Meine Jungs sagen ja auch immer, meine Mama ist eine Gamerin.
Ja, das stimmt. Ich habe von sowas absolut keine Ahnung und mich macht das schon wütend, wenn Nikolai sagt, ich muss da irgendeinen Code bei der PlayStation eingeben und irgendwas in meiner E-Mail verifizieren. Da kriege ich schon also eine Krawatte.
Was hast du heute noch Schönes vor?
Ich werde mir jetzt gleich ein schönes Glühweinchen zubereiten und dann werde ich meinen historischen Roman lesen, an dem ich gerade bin. Es geht um die Zeit. Wir kennen ja alle den Robin Hood-Film mit den Füchsen, ne? König John und König Richard. Mhm. Und jetzt sind wir so 50 Jahre später im England um 1200, 1250, sagen wir mal. Und ich liebe das ja, ne? Also ich finde es schön, dass man dabei was dazulernt und dass es nichts mit meinem Leben zu tun hat. Ich finde es schön zu sehen, dass Leute auch vor fast 1000 Jahren sich ähnliche Gedanken wahrscheinlich gemacht haben, weil das ist nicht nur fiktiv, sondern diese Bücher basieren halt auch viel auf gründlicher Recherche von ja ganz vielen Dokumenten, Zeitzeugen. Und ich finde es manchmal wirklich beruhigend oder oft beruhigend, wenn ich dann abends, ne, mit meinen kleinen Sorgen im Bett liege und ich weiß eigentlich, dass die Leute vor 50, 100, 1000 Jahren alle auch im Kopf gelebt haben. Weißt du?
Wie heißt der Roman denn?
Jetzt gerade lese ich das Drachenbanner von Rebecca Gablé.
Sehr gut. Ich lese Nemesis Töchter. Ein Buch über Feminismus.
Oho, erzähl mal, Schnurre.
Ja, ich habe gerade erst angefangen. Ich folge der Autorin auf Instagram und finde die Frau sehr spannend und interessant. Und was sie so sagt, gefällt mir. Und dann habe ich mir jetzt das Buch gekauft und lese das jetzt. Kann gerne mehr beim nächsten Mal darüber sagen.
Ist das ein Roman oder ein Sachbuch?
Ein Sachbuch.
Ah, okay. Ja, da bin ich gespannt, was du beim nächsten Mal berichtest, Schnurre.
Mhm.
Was machst du denn heute noch?
Ich mache mir jetzt gleich was zu essen und dann werde ich mir, glaube ich, noch einen Film anschauen.
Sehr gut. Hast du einen Film auf der Liste?
Nö. Ich lasse mich von Netflix einfach mal inspirieren.
Ich habe gesehen, dass bald ein neuer Knives Out-Film rauskommen soll. Hast du die Filme schon gesehen?
Mhm. Finde ich auch sehr gut. Tolle Schauspieler.
Total, ich liebe die. Und jetzt kommt irgendwie Mitte, Ende Dezember soll der dritte Teil rauskommen.
Sehr gut. Da haben wir ja was, um Silvester die Zeit totzuschlagen.
Ja, den werde ich auch bestimmt mehrfach gucken können. Also das ist überhaupt kein Problem. Hast du das auch, dass wenn du einen Film magst, dann bist du einfach so in diesem Universum drin und du kannst den dann auch also immer wieder schauen, wenn du gerade auf diese Stimmung Lust hast?
Ja, das habe ich definitiv auch. Da gibt es so einige Filme, bei denen die ich immer wieder schauen kann. Jetzt gerade passend zur Weihnachtszeit zum Beispiel 3 Haselnüsse für Aschenbrödel.
Mhm.
Das kann ich mir wirklich jedes Jahr an. Das hört für mich auch ein bisschen zum weihnachtlichen Vorprogramm dazu, dieser Film.
Okay.
Die Harry Potter-Filme gehören definitiv dazu.
Klassiker.
Ja. Die mag ich sehr. Und dann, aber das werden die wenigsten kennen, Laboum, die Fete.
Ja, das ist für dich ein Weihnachtsfilm?
Nee, aber das ist ein Film, den ich mir immer wieder ansehen kann.
Ach so, okay. Mhm. Da muss ich sagen, dann würde ich nominieren The Gentleman von Guy Ritchie. Der geht für mich immer. Der erste Knives Out Teil. Der zweite war auch gut, aber der erste war einfach fantastisch, so wie er war. Und ich habe jetzt kürzlich auf Netflix die Miniserie The Beast in Me geguckt. Hast du die schon gesehen?
Nee.
Also, ich muss dir wirklich sagen, ich fand es sehr interessant zu sehen, wie es gemacht ist. Sehr interessante Figuren. Ich hätte es anders enden lassen und ich fände es irgendwie cool und ich weiß gar nicht, ob es sowas irgendwo gibt, dass es so zwei alternative Schlussfolgen gibt. Weißt du, so wie bei Game of Thrones, das war so lange gut bis zur letzten Folge und ich bin mir sicher, dass mir da viele Menschen zustimmen. Und ich fände es cool, gerade bei so kontroversen Endings, dass es zwei Folgen gibt und dann kann, weißt du, dann kann der Zuschauer mit einem beruhigten Gefühl damit abschließen. Weißt du? Ist das jetzt wieder der Kontrollfreak in mir?
Ein Ende mit Triggerwarnung. Ein unangenehmes Ende und ein gutes Ende. Und dann kann jeder entscheiden, mit welchem Ende er leben möchte und welches er sich angucken möchte.
Ja, weißt du, es muss noch nicht mal so schwarz-weiß sein, so gutes, schlechtes Ende, aber einfach ein anderes. Ich finde auch ein offenes Ende gar nicht schlimm. Damit habe ich ja auch meine Leser aufgebracht mit meinem Buch. Würde ich vielleicht heute auch nicht mehr so machen. Aber einfach so ein alternatives Ende anzubieten.
Ja, aber du kannst ja nicht jedem gerecht werden, dann müsstest du ja...
Also in dieser Miniserie ging es jetzt darum, ob der Nachbar jetzt ein Mörder ist oder nicht. Und ich hätte einfach cool gefunden, wenn es ein Szenario gibt, in dem alle Indizien zu einem Plot-Twist führen und er war es nicht, weißt du?
Ah, okay, ja, das stimmt. Wenn es so die...
Jetzt habe ich natürlich...
Wenn sich das so aufbaut... Jetzt hast du ein bisschen gespoilert, aber ist ja egal. Aber wenn sich das so aufbaut, tatsächlich, dann kann man das, wenn es zwei Möglichkeiten gibt, dann macht es Sinn, ja.
Ja, weißt du, die Figuren sind so gut wirklich entworfen worden, finde ich. Und auch die Häuser sind fantastisch zum Anschauen, Schnurre. Also, wenn du magst, schau dir einfach mal die erste Folge an. Vielleicht bist du ja dann am Haken. Und dann können wir mal darüber sprechen. Es würde mich einfach sehr interessieren, was du denkst, wie das endet, ob du es so hättest enden lassen.
Mhm. Schau ich mir an.
Ja, wirklich. Es ist auch kein, du weißt, ich stehe auch gar nicht auf so Romantik-Sachen, ne? Wir stehen ja trotzdem irgendwie auf unterschiedliche Dinge, aber ich bin ja jetzt keine Schnulzenguckerin, ne? Also deshalb denke ich, es wird schon auch deinen Geschmack treffen.
Da bin ich ja mal gespannt.
Ich auch. Dann können wir da am Sonntag bei unserer nächsten Aufnahme drüber sprechen.
Dann habt noch einen schönen Abend.
Danke gleichfalls.
Und wie endet's? Ciao, miau.
Ciao, miau. Mach's gut, Schnurriket.
Tschüss.
Ciao.